ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Digitale Schatten. Der Regen prasselt unerbittlich gegen die Fensterscheiben, als ich die Treppen zu einer Altbauwohnung im Berliner Stadtteil Kreuzberg hinaufsteige. Es ist ein trister Novembermorgen. Die Stadt versinkt in Grau und Nässe. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Berliner Mordkommission, und ich bin auf dem Weg zu einem vermeintlichen Selbstmord. Die Wohnung liegt im vierten Stock eines renovierten Altbaus. Hohe Decken, Stuck, aber modernisiert, mit smarten Geräten und Hightech-Ausstattung. Vor der Wohnungstür warten bereits zwei Polizisten und eine Frau vom Rettungsdienst. Selbstmord vermutlich, sagt einer der Beamten zur Begrüßung. Julian Weiß, 34 Jahre alt, der Nachbar hat ihn gefunden, nachdem er tagelang nicht auf Nachrichten reagiert hatte. Ich betrete die Wohnung und bin sofort von der Technikdichte überrascht. Mehrere Monitore, Server-Racks, externe Festplatten, verschiedene Smartphones und Tablets, ein digitales Hauptquartier. Die Wohnung ist ordentlich, fast steril, mit minimalistischer Einrichtung. Im Wohnzimmer, auf einem ergonomischen Bürostuhl, vor einem Schreibtisch mit drei Bildschirmen, sitzt die Leiche von Julian Weiß. Der Tote sieht friedlich aus, fast als würde er schlafen. Auf dem Hauptbildschirm ist ein Textdokument geöffnet mit den Worten: Ich kann nicht mehr weitermachen. Die Wahrheit ist, der Satz bleibt unvollendet. Auf dem Tisch stehen ein halbvolles Whiskyglas und eine leere Packung Schlaftabletten. Klassischer Fall, sagt die Ärztin vom Rettungsdienst. Überdosis Schlaftabletten mit Alkohol. Tod vor etwa 36 Stunden eingetreten. Ich betrachte die Szene genauer. Etwas fühlt sich nicht richtig an. Das Whiskyglas steht links vom Laptop, obwohl auf dem Schreibtisch rechts ein Stift liegt, mit dem Julian offenbar Notizen gemacht hatte. War er Linkshänder? Srenje, frage ich. Der Polizist zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich bemerke weitere Details. Ein Smartphone liegt auf dem Boden, als wäre es heruntergefallen. Die Wohnung hat ein hochmodernes Sicherheitssystem mit Kameras, aber der Speicher wurde gelöscht. Und obwohl die Wohnung sonst penibel aufgeräumt ist, liegen im Schlafzimmer Kleidungsstücke verstreut, als hätte jemand hastig etwas gesucht. Der Nachbar, der Julian gefunden hat, wartet im Treppenhaus. Ein junger Mann mit Hornbrille und Hoodie, sichtlich erschüttert. Ich kann nicht glauben, dass er sich umgebracht hat, sagt er. Julian war vorsichtig, manchmal paranoid, aber nicht depressiv. Er war mitten in einem wichtigen Projekt. Was für ein Projekt? Srenje, frage ich. Er war Datenschutzaktivist, einer der bekanntesten in Deutschland. Er hat Überwachungspraktiken von Tech-Unternehmen und Regierungen aufgedeckt. In letzter Zeit war er besonders aufgeregt wegen einer neuen Entdeckung, aber auch nervös. Er sagte, er würde beobachtet. Ich lasse die Leiche abtransportieren und ordne eine vollständige toxikologische Untersuchung an. Etwas an diesem vermeintlichen Selbstmord lässt mich nicht los. Warum sollte ein Mann, der kurz vor einer wichtigen Enthüllung steht, plötzlich aufgeben? Und warum blieb seine Abschiedsnachricht unvollendet? Am nächsten Morgen beginne ich mit der Recherche zu Julian Weiß. Der Mann war tatsächlich eine bekannte Figur in der Datenschutzszene, ehemaliger Programmierer bei einem großen Tech-Konzern, der zum Whistleblower wurde und später als freier Aktivist und Berater arbeitete. Seine Enthüllungen über Datenmissbrauch hatten mehrere Unternehmen in Bedrängnis gebracht und zu Gesetzesänderungen geführt. Mein erster Besuch gilt Sophia Berger, Julians Ex-Partnerin und Mitaktivistin. Sie empfängt mich in einem Hackerspace in Friedrichshain, einem chaotischen Gemeinschaftsbüro voller Computer, Elektronikteile und politischer Poster. Sophia ist eine schlanke Frau, Anfang 30, mit kurzen blauen Haaren und wachsamen Augen.
Julian hat sich nicht umgebracht,
sagt sie bestimmt, bevor ich überhaupt eine Frage stellen kann.
Er stand kurz vor dem größten Coup seiner Karriere.
Was genau hat er entdeckt? Srenje, frage ich. Sophia senkt die Stimme, obwohl wir allein im Raum sind.
Ein Programm namens Schatten, entwickelt von Privasec, einem Unternehmen für Überwachungstechnologie. Es kann sich heimlich auf Smartphones installieren und alles überwachen. Anrufe, Nachrichten, Kamera, Mikrofon. Und es ist nicht nur für Diktaturen bestimmt, wie sie behaupten. Es wird auch hier eingesetzt, illegal.
Hatte er Beweise?
Er sagte, er hätte alles, was er braucht. Quellcode, Kundenlisten, interne Memos. Er arbeitete mit einer Journalistin zusammen, Lena Hoffmann vom Berlin Digital.
Ich suche als nächstes Lena Hoffmann auf. Die Journalistin empfängt mich in der Redaktion ihrer Online-Zeitung. Ein modernes Büro mit Glaswänden und dem ständigen Klappern von Tastaturen im Hintergrund. Julian kontaktierte mich vor 3 Wochen, erklärt sie. Er hatte explosive Informationen über Privasec und wollte sie veröffentlichen. Wir trafen uns mehrmals, immer an öffentlichen Orten. Er war extrem vorsichtig, fast paranoid. Bei unserem letzten Treffen sagte er würde beobachtet werden. Ich dachte, er übertreibt. Wann war dieses letzte Treffen? 3 Tage vor seinem Tod. Er wollte mir am nächsten Tag die endgültigen Beweise übergeben, aber er tauchte nie auf. Inzwischen hat die IT-Forensik Julians Laptop untersucht. Der Techniker, ein junger Mann mit Nickelbrille und nervösen Händen, zeigt mir die Ergebnisse. Jemand hat nach seinem Tod darauf zugegriffen, erklärt er. Die Abschiedsnachricht wurde um 23.17 Uhr begonnen, aber der letzte Zugriff auf den Laptop war um 2.43 Uhr, Stunden, nachdem er laut Gerichtsmedizin bereits tot war. Könnte es ein automatisierter Prozess gewesen sein? Srenje, frage ich. Nein, es waren gezielte Suchaktionen. Jemand hat nach bestimmten Dateien gesucht und einige gelöscht. Und noch etwas Seltsames: Die Abschiedsnachricht wurde nicht getippt, sondern eingefügt. Als hätte jemand sie woanders geschrieben und dann kopiert. Ich beschließe, Privasec einen Besuch abzustatten. Das Unternehmen residiert in einem glänzenden Glasturm im Regierungsviertel. Dr. Robert Stein, der CEO, ist ein charismatischer Mann in den 50ern mit silbergrauem Haar und einem tadellosen Anzug. Natürlich kannte ich Julian Weiß, sagt er mit einem bedauernden Lächeln. Ein brillanter Geist, aber leider verblendet von seiner Ideologie. Seine Anschuldigungen gegen unser Unternehmen waren haltlos. Er behauptete, sie hätten ein Programm namens Schatten entwickelt, sage ich. Steins Lächeln verblasst kurz, kehrt aber sofort zurück. Wir entwickeln Sicherheitssoftware für Regierungen und Unternehmen, ja. Aber alles im Rahmen des Gesetzes. Herr Weiß hatte eine Tendenz zur Überdramatisierung. Als ich das Gebäude verlasse, habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Auf dem Parkplatz spricht mich ein junger Mann mit Kapuzenpullover an. Nicht umdrehen, sagt der Fremde leise. Ich bin Nico, ein Freund von Julian. Treffen Sie mich heute Abend im Club Binary in Neukölln. Ich habe, was Sie suchen. Der Club Binary ist ein Underground-Techno-Club in einem ehemaligen Fabrikgebäude. Ich fühle mich fehl am Platz zwischen den jungen Hackern, Künstlern und Aktivisten. Nico Kovac findet mich an der Bar, ein hagerer Mann Ende 20 mit nervösen Augen und einem permanenten Tippen seiner Finger, als würde er unsichtbare Tastaturen bedienen. Julian hat mir eine Backup-Kopie seiner Recherchen gegeben, erklärt Nico in einer ruhigen Ecke des Clubs. Er war vorsichtig, hat alles doppelt und dreifach gesichert. Hier. Er übergibt mir einen unscheinbaren USB-Stick. Passwort ist Freiheit statt Angst 2025. Die Daten sind verschlüsselt. Zurück in meinem Büro öffne ich mit Hilfe der IT-Abteilung die Dateien. Was ich sehe, ist erschreckend. Detaillierte technische Dokumentationen des Schattenprogramms, das tatsächlich in der Lage ist, sich unbemerkt auf Smartphones zu installieren und vollständigen Zugriff auf alle Funktionen zu erlangen. Noch beunruhigender sind die Kundenlisten. Nicht nur autoritäre Regimes, sondern auch deutsche Behörden, die das System ohne richterliche Genehmigung einsetzen. Das ist illegal, murmelt mein Kollege von der IT, und beängstigend. Mit dieser Software könnte man praktisch jeden überwachen. Eine weitere Datei enthält Logs von Julians eigenem Smartphone. Es wurde in den Tagen vor seinem Tod überwacht. Jemand hatte Zugriff auf seine Kamera, sein Mikrofon, seine Nachrichten. Gleichzeitig kommt der toxikologische Bericht, die Konzentration der Schlaftabletten in Julians Blut war extrem hoch. Zu hoch für eine freiwillige Einnahme. Jemand muss ihn gezwungen haben, die Tabletten zu schlucken oder sie ihm heimlich verabreicht haben. Ich bin nun überzeugt, Julian Weiß wurde ermordet, um ihn zum Schweigen zu bringen. Mit den neuen Beweisen konfrontiere ich Dr. Stein in dessen Büro. Der CEO von PrivaSec verliert seine glatte Fassade. Diese Dokumente sind gefälscht, behauptet er wütend. Weiß war ein Hacker, er konnte solche Daten leicht manipulieren. Wenn Sie diese haltlosen Anschuldigungen verbreiten, werden wir rechtliche Schritte einleiten. Julian Weiß wurde ermordet, sage ich ruhig. Die Beweise deuten auf jemanden hin, der seine Enthüllungen verhindern wollte. Das ist absurd. Ich hatte nichts mit seinem Tod zu tun. Und jetzt verlassen Sie bitte mein Büro. Oder ich rufe den Sicherheitsdienst. Ich lasse Dr. Stein überwachen. 2 Tage später berichtet der observierende Beamte, dass Stein sich heimlich mit einem unbekannten Mann getroffen hat, in einem verlassenen Parkhaus, weit weg von Überwachungskameras. Die Identifizierung des Unbekannten führt zu einem gewissen Klaus Krüger, einem ehemaligen Mitarbeiter eines Nachrichtendienstes, der nun als Sicherheitsberater arbeitet. Ein Mann mit zwielichtiger Vergangenheit und Verbindungen zu mehreren mysteriösen Todesfällen. Während ich dieser Spur folge, wird Sophia Berger in ihrem Apartment angegriffen. Sie kann fliehen und kontaktiert mich.
Ein Mann hat meine Tür aufgebrochen, berichtet sie atemlos. Er trug eine Maske. Ich bin durch das Badezimmerfenster entkommen.
Ich bringe sie an einen sicheren Ort und verstärke die Suche nach Krüger. Gleichzeitig arbeitet die IT-Abteilung weiter an Julians Dateien. Sie entdecken etwas Beunruhigendes. Die Abschiedsnachricht auf seinem Computer wurde von einem KI-System generiert, einer Software, die Texte im Stil einer bestimmten Person verfassen kann, nachdem sie deren Schreibmuster analysiert hat. Der Mörder hat Julians digitale Identität gestohlen, erklärt der IT-Experte. Er hat eine KI mit Julians Texten gefüttert und dann eine gefälschte Selbstmordnachricht erstellen lassen. Nico kontaktiert mich erneut. Er hat eine versteckte Datei in Julians Backup entschlüsselt. Sie enthält die explosivsten Beweise. PrivaSec hat mit Schatten nicht nur Kriminelle überwacht, sondern auch Politiker, Journalisten und Aktivisten. Die Software wurde genutzt, um kompromittierendes Material zu sammeln und Einfluss auszuüben. Das ist nicht nur illegale Überwachung, sagt Nico, das ist digitale Erpressung auf höchster Ebene. Ich erinnere mich an etwas, das Lena Hoffmann gesagt hatte, sie hätte Julian am Tag seines Todes treffen sollen, aber er tauchte nie auf. Doch laut den Überwachungsdaten von Julians Handy war er zu Hause. Könnte Lena mehr wissen als sie zugegeben hat? Ich konfrontiere die Journalistin in ihrem Büro. Nach anfänglichem Leugnen bricht sie zusammen. Ja, ich war in seiner Wohnung, gesteht sie. Aber erst nachdem ich von seinem Tod gehört hatte. Ich wusste, dass seine Recherchen dort waren. Und ich wollte sie sichern, bevor jemand anderes sie findet. Aber als ich ankam, war bereits jemand da. Ein Mann, den ich nie zuvor gesehen hatte. Ich versteckte mich und sah, wie er Julians Computer durchsuchte. Nachdem er gegangen war, fand ich Julian, so wie Sie ihn gefunden haben. Warum haben Sie das nicht der Polizei gemeldet? Srenja, frage ich. Ich hatte Angst und ich wollte die Story. Julians letzte Story. Sie zieht einen USB-Stick aus ihrer Tasche. Hier ist alles, was ich aus seiner Wohnung mitnehmen konnte. Es ist nicht viel, aber vielleicht hilft es. Auf dem Heimweg bemerke ich, dass mein Auto seltsam reagiert. Die Lenkung wird schwergängig, dann versagen plötzlich die Bremsen. Ich kann einen Unfall nur knapp vermeiden, indem ich das Auto gegen einen Bordstein lenke. Eine spätere Untersuchung ergibt, jemand hat sich in das Bordcomputersystem gehackt und die Steuerung manipuliert. Der digitale Mord hat sich in die physische Welt ausgeweitet. Gleichzeitig entdeckt meine Kollegin Tanja Weber, dass Dr. Stein ein wasserdichtes Alibi für die Mordnacht hat. Er war auf einer Wohltätigkeitsgala, umgeben von Zeugen. Krüger hingegen ist wie vom Erdboden verschluckt. Durch die Analyse von Krügers Handydaten, ironischerweise mit ähnlichen Methoden, wie sie Schatten verwendet, kann ich ihn in einem verlassenen Rechenzentrum am Stadtrand von Berlin lokalisieren. Mit einem Einsatzteam stürme ich das Gebäude. Im flackernden Licht der Notbeleuchtung, umgeben von summenden Servern, kommt es zur Konfrontation. Krüger ist bewaffnet und verzweifelt. Es folgt ein Schusswechsel, bei dem Krüger verletzt und schließlich festgenommen wird. Im Verhör bricht er zusammen und gesteht, er wurde von Dr. Stein beauftragt, Julian zum Schweigen zu bringen und es wie Selbstmord aussehen zu lassen.
Ich habe seine Wohnung überwacht, wusste genau, wann er allein war,
erklärt Krüger.
Ich habe seine Medikamente manipuliert, ihn gezwungen, sie mit Whisky zu nehmen. Dann habe ich die vorbereitete Nachricht auf seinem Computer platziert und alle Beweise gelöscht.
Warum hat Stein sie beauftragt? Srenja, frage ich.
Schatten ist nur die Spitze des Eisbergs,
sagt Krüger müde.
Privasec hat ein Netzwerk aus Überwachung und Erpressung aufgebaut. Sie kontrollieren Politiker, Richter, Geschäftsleute. Julian hatte alles aufgedeckt. Er musste beseitigt werden.
Mit Krügers Geständnis und den gesammelten Beweisen wird Dr. Stein in der Privasec-Zentrale verhaftet, während er gerade versucht, Server zu löschen und Festplatten zu zerstören. Eine Woche später veröffentlicht Lena Hoffmann eine umfassende Reportage über den Schattenskandal, basierend auf Julians Recherchen und den Ermittlungsergebnissen. Es ist ein digitales Erdbeben. Privasec bricht zusammen, mehrere Politiker treten zurück, Ermittlungen gegen Geheimdienste und Polizeibehörden werden eingeleitet. Sophia und Nico gründen die Julian Weiß Stiftung für digitale Bürgerrechte, um sein Erbe fortzuführen und für Datenschutz und Privatsphäre zu kämpfen. Ich treffe mich ein letztes Mal mit Sophia im Hackerspace, wo alles begann. Der Raum ist nun voller Menschen, die an Julians Projekten weiterarbeiten.
Wissen Sie, was das Erschreckendste ist?
Fragt Sophia.
Für jedes Schatten, das wir aufdecken, gibt es 10 weitere Programme, die im Verborgenen arbeiten. Wir leben in einer Welt, in der unsere intimsten Gedanken und Handlungen ständig überwacht werden können.
Aber auch in einer Welt, in der Menschen wie Julian dagegen kämpfen, entgegne ich. Sophia lächelt traurig.
Ja, und manchmal gewinnen wir sogar.
Auf dem Heimweg bemerke ich die Überwachungskameras an jeder Straßenecke, die Smartphones in den Händen der Passanten, die smarten Geräte in den Schaufenstern. Eine Welt voller digitaler Augen und Ohren. Ich ziehe mein eigenes Smartphone heraus und installiere die Datenschutz-App, die Nico mir empfohlen hat. Ein kleiner Schritt, aber ein Anfang. Denn in einer Welt der digitalen Schatten wird das Licht umso wichtiger. Ein neuer Fall wartet bereits auf mich, aber die Erfahrung mit Julian Weiß hat mich verändert. Ich bin wachsamer geworden, bewusster. Und ich weiß nun, die gefährlichsten Verbrechen hinterlassen manchmal keine physischen Spuren, nur digitale Schatten, die darauf warten, ans Licht gebracht zu werden.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.